Mikro mit Weihnachtskugel. Habe ich auch noch nie gesehen. Schön. Ja, schön wieder mal in Borken zu sein. Es ist ein sehr schöner Weg hier immerhin, weil man viel Bundesstraße fährt und nicht so viel Autobahn. Das ist immer ganz angenehm, weil man irgendwie viel mehr nachdenken kann und sich die Zeit auch nehmen kann, um zur Ruhe zu kommen, finde ich. Und es war wirklich ein schönes Bild heute Morgen, die Kälte und dann die Sonne, die so reinkommt. Ich darf liebe Grüße weitergeben von unserer Gemeinde, der EFG Unna, von Georg ganz besonders, aber auch von unserer gesamten Gemeinde, auch von meiner Frau, die heute leider nicht da sein kann. Ich will mal mit einer Frage beginnen. Was ist für dich so ein, so ein Signal, dass du weißt, okay, es geht wieder los mit Advent und Weihnachten? Dürft ruhig reinrufen. Wir sind eine Baptistengemeinde, da darf man auch mal reinrufen. Spekulatius, okay, ja? Ja?
Aber nicht im August.
Nicht im August, genau. Ganz wichtig. Gibt es irgendetwas, was für euch so ein Signal ist? Weihnachtsmarkt, okay.
Erste Kerze.
Erste Kerze.
Adventskalender.
Adventskalender. Okay. Ja, stimmt, okay.
Weihnachtsgeld,
ja, ganz wichtig. Ja. Adventskranz. Ja, Adventskranz, okay, ja. Ja, stimmt. Wunschzettel. Für mich gibt es immer eine Sache, das ist so eine Hassliebe. Das kennt ihr alle. Wenn ihr dann so Richtung November dann durch die Straßen geht. Ja? Weihnachtslieder sind schon so ein Phänomen. Ne? Ich meine jetzt nicht die tollen Weihnachtslieder, die wir in den Kirchen singen, sondern ich meine die vielen Volkslieder und Popsongs, die wir mit dieser Zeit verbinden. Ja, irgendwie gehören sie zur Weihnachtszeit dazu und man kann sie schon nicht mehr hören nach 4 Wochen. Aber man würde sie wahrscheinlich auch vermissen, wenn sie ausfallen würden. Aber nach 4 Wochen ist dann irgendwie auch gut. Und vielleicht liegt das auch daran, dass viele dieser Lieder nicht viel Aussage haben, die uns wirklich trifft oder zum Nachdenken bringt. Ja, es geht eben um letzte Weihnacht, wo die Liebe verloren gegangen ist, darum, um den Tannenbaum herumzurocken oder um die Nase eines berühmten Zugtieres, die, wenn man genau hinschaut, sogar rot leuchtet. Nicht wirklich gehaltvoll. Ja, deutsche Kulturwissenschaftler haben in einer Studie die Beobachtung gemacht, dass Weihnachten in Deutschland immer mehr an inhaltlicher Bedeutung verliert. Weihnachten hat keine echte Aussage mehr und deshalb schon lange nicht mehr die Kraft, so hat ein Kulturwissenschaftler es mal gesagt, Herzen wirklich tiefgehend zu berühren, geschweige denn zu verändern. Und wir wollen uns heute mal mit einem Lied anschauen, das ich mal als das älteste Weihnachtslied bezeichnen will. Dieses Lied ist Teil eines Briefes, den Paulus, der Apostel, im 1. Jahrhundert nach Christus verfasst hat, aus dem Philipperbrief. Ein Lied, das wahrscheinlich viele von euch schon kennen. Es wirkt erstmal nicht wie ein Lied, aber tatsächlich ist es so, dass viele Ausleger davon ausgehen, dass das mal ein Lied war. Und zwar handelt es sich hier um den berühmten Text aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 5 bis 11. Und wenn du deine Bibel dabei hast, dann kannst du das gerne mal aufschlagen. Philipper 2, die Verse 5 bis 11. Das ist ein Text oder auch ein Lied, ein Bekenntnis, das die frühe Kirche bekannt hat, gesungen hat in ihren Gottesdiensten. Und da geht es ganz stark um das, was an Weihnachten passiert ist. Und deswegen will ich uns heute mal mit reinnehmen in dieses uralte Weihnachtslied. Und ich will es mal vorlesen und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Er, der Gott gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er machte sich selbst zu nichts und wurde wie ein Sklave, indem er den Menschen gleich geworden ist und der äußeren Erscheinung nach eben auch ein Mensch wurde. Aber er erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn so unvergleichlich hoch erhöht und ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist, damit sich in diesem Namen alle Knie beugen werden, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Und jede Zunge bekennen, dass, und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Das ist dieses uralte Weihnachtslied, das wir in der Bibel finden. Und wenn wir mal genauer hinschauen, können wir entdecken, dass dieses Lied 3 Strophen hat. Und das Spannende ist, diese 3 Strophen reichen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Lied beginnt in der ewigen Vergangenheit sozusagen, kommt dann in die Zeit und geht dann zuletzt wieder in die ewige Zukunft. Und wir merken durch dieses Lied, dass Weihnachten eine viel, 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 viel größere und eine viel überraschendere Dimension hat, als wir vielleicht manchmal denken. Weihnachten hat seine Wurzeln in der Ewigkeit und seine Folgen reichen bis in die Ewigkeit. Und im Zentrum der Weihnachtsbotschaft steht ein Mann, steht der Sohn Gottes, der aus selbstloser Liebe herabstieg, um uns unvergleichlich zu dienen. Und deswegen will ich uns einladen, uns für ein paar Minuten mal auf dieses Lied einzulassen, um neu begeistert zu werden für Weihnachten, für Advent. Und das Erste, was wir in diesem Lied sehen, in der ersten Strophe sozusagen, ist himmlische Selbstlosigkeit. Willst du den Charakter eines Mannes erproben, willst du herausfinden, was für einen Charakter ein Mann hat, dann gib ihm Macht. Gib ihm Macht. Dieser Satz soll von Abraham Lincoln stammen und bringt, wie ich finde, sehr gut zum Ausdruck, was nicht nur die Menschheitsgeschichte immer wieder gezeigt hat, sondern was auch unsere persönliche Erfahrung ist. Ja, Jahrhunderte unserer Geschichte und bestimmt auch in deiner Biografie hast du Menschen kennengelernt, dass die, wenn du ihnen Macht gegeben hast, ihr Charakter deutlich wurde. Ja, das Innere kam zum Vorschein. Unsere Selbstbezogenheit, unser Egoismus kommt zum Vorschein. Gib einem Menschen Macht und sein Charakter wird deutlich. Ja, vor circa 1,5 Jahren im Zuge der ganzen Corona-Krise gab es im Deutschlandfunk eine Diskussion darüber, weil man erschreckt feststellen musste, dass ärmere Länder in unserer Welt keinen echten Zugang zu notwendigen Medikamenten und Impfstoffen haben würden, wenn wieder eine Epidemie oder eine Pandemie ausbrechen würde, weil die reichen Länder alles wegkaufen würden. Macht und Reichtum werden zum eigenen Vorteil ausgenutzt. Sie werden nicht dazu ausgenutzt oder genutzt, um anderen zu helfen. In der ersten Strophe des Liedes treffen wir gleich auf den, um den es an Weihnachten geht, nämlich Jesus. Und über Jesus, den Sohn Gottes, heißt es hier, er, der Gott gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Also unser Lied beginnt mit einem Blick nach oben. Nach oben und zwar raus aus unserer Dimension von Raum und Zeit, rein in die Ewigkeit, raus aus unserer Realität, die so oft von Egoismus und Kälte geprägt ist. Und wir bekommen einen Blick in die sozusagen ewige Vergangenheit, wo uns himmlische Selbstlosigkeit gegenübersteht in der Person von Jesus. Ja, wir sehen also die zweite Person der Dreieinigkeit. Wir sehen den, der selbst ewig und vollkommen Gott ist, den Schöpfer aller Dinge, dem alles, was wir sehen, gehört. Ja, wir blicken gewissermaßen nach oben und erblicken unbegrenzte Größe, unbegrenzte Macht, Herrlichkeit und unbegrenzten Reichtum. Und all das steckt in den Worten, er, der Gott gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand. Es gibt keinen, der größer ist, es gibt keinen, der mächtiger ist als ihn. Und dann geht es weiter. Aber er nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Also wir sehen nicht nur einen absolut großen, absolut allmächtigen Gott, sondern wir entdecken riesige Selbstlosigkeit. Es gibt in der Advents- und Weihnachtszeit ja immer wieder Umfragen, was Menschen mit Weihnachten verbinden, was ihnen durch den Kopf geht, wenn sie an Weihnachten denken. Unser Lied verrät uns, was Gott durch den Kopf ging, was sein Herz schon vor aller Zeit und an Weihnachten bewegte. Und es war selbstlose Liebe. Als Christen glauben wir an den dreieinigen Gott, der schon immer in vollkommener Beziehung existiert. Vater, Sohn und Geist leben von Ewigkeit her in tiefster Liebe zueinander. Gott ist eine unaufhörliche Quelle selbstloser Liebe. Eine Quelle, die übersprudelt und die uns, dich und mich, zu Objekten dieser atemberaubenden Liebe gemacht hat. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, die Geschichte von Weihnachten beginnt nicht in Bethlehem. Die Geschichte von Weihnachten beginnt auch nicht bei Jesaja, von dem wir heute gehört haben. Die Geschichte von Weihnachten hat seine Wurzeln weit in der Ewigkeit. Lange bevor irgendein Mensch an Weihnachten gedacht hat. Lange bevor irgendjemand zu hoffen gewagt hat, dass wir so sehr geliebt sind. Lange bevor irgendein Mensch existierte. Weihnachten nahm seinen Anfang in der Ewigkeit, im Herzen eines Gottes voller selbstloser Liebe. Weihnachten nahm seinen Anfang im Herzen eines unendlich reichen und mächtigen Königs, der seine Macht nicht zu seinem Vorteil ausnutzte, sondern sich angetrieben von tiefster Liebe dazu entschied, voller Selbstlosigkeit seine Herrlichkeit, sein Reichtum zu verlassen, um dich und mich für sich zu gewinnen. Der sich entschied, arm zu werden, damit wir reich werden. Himmlische Selbstlosigkeit. Er stieg zu uns herab. Und bevor wir mal darauf eingehen, wie er zu uns herabkam, will ich uns einfach daran erinnern, wie entscheidend das ist, was wir hier über Gott lesen. Ja, wir stehen ja so ein bisschen am Ende einer Zeit für unsere Welt, für unsere Gesellschaft, die uns gesellschaftlich, aber auch persönlich extrem viel abverlangt hat. Ja, Unsicherheit, Chaos, fehlende Perspektiven. Und an einigen Stellen sehen wir Ratlosigkeit und Panik in den letzten Jahren. Wie geht es dir nach diesen letzten 2 Jahren? Allein nach diesen letzten 2 Jahren. Ja, welche Eindrücke und Emotionen bestimmen dein Herz? Ja, vielleicht sind es bei dir Sorge, Unsicherheit, Angst vor der Zukunft, vor dem, was noch auf uns zukommt. Vielleicht ist es auch Unzufriedenheit und Ungeduld, vielleicht sogar Wut. Ja, den einen oder anderen bewegen vielleicht auch Fragen, wenn es einen Gott gibt, kümmert er sich eigentlich noch um seine Schöpfung? Interessiert er sich für das Leid und das Chaos, durch das wir gerade gehen müssen? Wenn es Gott tatsächlich gibt, hat er überhaupt ein Interesse für die Situation auf der Erde? Hat er Mitgefühl mit dem, was wir als Menschen erleiden müssen? Und ich weiß nicht, wie oft du dir Gott schon als denjenigen vorgestellt hast, der nichts mit deiner Wirklichkeit zu tun hat, der nichts mit deinem persönlichen Leid zu tun hat, als einen Gott, den unser Leid nicht bewegt, den es nicht triggert, wie es uns geht. Unser Lied zeigt uns, dass diese Vorstellung falsch ist. Es zeigt uns ganz deutlich, Gott ist da. Er interessiert sich nicht nur für seine Schöpfung. Sein Herz schlägt von Ewigkeit her für seine Menschen. Wir glauben eben nicht an einen herzlosen, machtgierigen Tyrann, sondern an einen Gott, der bereit war, sich selbst unendlich klein zu machen und sich aufs Äußerste mit uns zu identifizieren. Ja, schon in ewiger Vergangenheit richtete dieser Gott sein Herz auf dich und mich. In selbstloser Liebe entschied er sich, unser Leid nicht nur wahrzunehmen, sondern auf sich zu nehmen. Das bewegte Gott an Weihnachten. Das bewegte ihn, das ging ihm durch den Kopf. Das ist, was wir auch in diesem berühmten Weihnachtslied singen, geschrieben von Paul Gerhardt. Ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Lange bevor ich an dich gedacht habe, Gott, hast du längst darüber nachgedacht, wie ich dein Kind werden kann. Weihnachten hat seine Wurzeln lange vor unserer Zeit in Gott selbst. Wir feiern, dass diese göttliche, selbstlose Liebe in Raum und Zeit hineingebrochen ist und konkret und klar wurde, als Gott herabstieg und Mensch wurde. Das ist die erste Strophe, himmlische Selbstlosigkeit. Aber jetzt geht's weiter. Die zweite Strophe, göttliches Herabsteigen. Ich weiß nicht, wie viel du so für Weihnachtsgeschenke ausgibst. Für viele ist, je näher wir an Weihnachten kommen, ja, geht der Puls auch hoch, weil man sich fragt, okay, wie viel Geld soll ich noch ausgeben, damit meine Kinder, mein Ehepartner oder wer auch immer auch wirklich glücklich ist und merkt, dass ich ihn auch wirklich lieb habe. Im Schnitt geben die Deutschen so 280 Euro für Weihnachtsgeschenke aus. Besonders spendabel sind wohl die 36- bis 45-Jährigen. Ihr Durchschnitt liegt bei 310 Euro. Ist ein Kind über 12 Jahre alt, geben Eltern im Durchschnitt 150 Euro aus in Deutschland. Kurzum, Weihnachten kostet etwas. Ja, Weihnachten kostet etwas und manchmal sogar eine ganze Menge. Die zweite Strophe unseres Liedes zeigt uns, es gibt keinen, den Weihnachten so viel gekostet hat wie Gott selbst. Niemand. Wir haben in der ersten Strophe die Selbstlosigkeit des Sohnes gesehen und jetzt wird diese Haltung mit Leben gefüllt. Es wird konkret. Denn achtet mal, was in der zweiten Strophe steht. Im Gegenteil, Er machte sich selbst zu nichts und wurde wie ein Sklave, indem er den Menschen gleich geworden ist und der äußeren Erscheinung nach eben auch ein Mensch wurde. Ja, wenn man so will, sind wir aus der ewigen Vergangenheit jetzt in Raum und Zeit gelandet und wir sind mitten in der Weihnachtsbotschaft. Gott steigt herab und wird Mensch. Gott steigt herab in unsere Wirklichkeit mit all ihren Herausforderungen, mit ihren Schmerzen und Enttäuschungen. Er tritt in diese Welt, die gezeichnet ist von Ungerechtigkeit, von Zerrissenheit, von kaputten Beziehungen, von Unfrieden. Ja, Gott ist nicht der fernbleibende Gott, der distanziert sich von außen anschaut, was hier abgeht, sondern er identifiziert sich voll und ganz mit uns und unserer Lebenswirklichkeit. Das ist das große Geheimnis von Weihnachten, das uns wirklich in Staunen versetzen sollte. Der Sohn Gottes, die zweite Person der Dreieinigkeit, das ewige Wort vom Vater, wird Mensch. Durch ihn und für ihn wurde alles gemacht, was wir sehen. Mit dem Vater und dem Heiligen Geist auf einer Stufe, jeden Tag umgeben von Lobpreis tausender, Millionen Engel. Und aus dieser Höhe steigt er zu uns herab. Und dieser Schritt wird in einem anderen berühmten Weihnachtstext beschrieben, wo es über den Sohn Gottes heißt, dass er Fleisch wurde und unter uns lebte in Johannes 1. Gott wurde wahrhaft Mensch. Und überleg mal, was das bedeutet. Überleg mal, was das bedeutet. Er, der ewig ist, nimmt Endlichkeit an. Er, dem alles gehört, verspürt Hunger und Durst. Er, der niemals aufhört zu wirken, verspürt plötzlich Müdigkeit. Er, der jede Wunde in einem Augenblick heilen kann, verspürt Schmerzen. Der absolut souveräne Herrscher des Universums macht sich klein und wird ein Kind, ein Baby. Zerbrechlicher geht doch gar nicht. Er, der unendlich reiche Gott, wird arm und liegt in einer Krippe für Tiere. Der gerechte Richter setzt sich unserer Ungerechtigkeit aus. Der Sohn Gottes lässt seine Macht hinter sich, steigt herab und wird zum Diener, ja zum Sklaven, so heißt es in unserem Lied. Er wird nicht nur Mensch, sondern er gibt alles auf und macht sich unglaublich klein. Er wäscht seinen Jüngern die Füße, verbringt Zeit mit denen, die ausgestoßen und verachtet sind und geht auf die ein, die keiner mehr wahrnimmt. Das ist das Gewaltige an Weihnachten. Der König der Ewigkeit steigt herab und wird Mensch wie du und ich. Gott erniedrigt sich selbst, um uns nahe zu kommen. Er legt seine königliche Majestät als Herrscher des Universums ab. Er macht sich selbst zu nichts, sodass Jesaja an einer Stelle schreiben muss. Und jetzt hör mal zu, er redet hier über Jesus. Wir sahen ihn, aber da war nichts, woran wir Gefallen hätten finden können. Er war so gering, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Das ist Jesus. Das ist der Sohn Gottes. Unglaublich, oder? Das ist die unfassbare Wahrheit von Weihnachten. Und das Krasse ist, dass das noch nicht mal alles war. Denn die zweite Strophe geht ja weiter. Das Lied nimmt uns an der Hand und wir werden von der Krippe geführt zu einem anderen Ort. Zu einem anderen Ort, wo dieser König nicht mehr arm und klein in einer Krippe liegt, sondern verachtet, nackt und blutend an einem römischen Kreuz. Aber er erniedrigte sich noch mehr, so heißt es in diesem Lied. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Gottes Sohn wurde nicht nur Mensch. Er machte sich nicht nur klein und arm. Nein, er erniedrigte sich noch mehr und ließ sich kreuzigen. Er ließ sich seine Hände durchbohren für dich und mich. Das römische Kreuz stand damals für absolute Erniedrigung, für Entblößung, sowohl bei den Römern als auch bei den Juden. Es stand für so eine krasse Erniedrigung, dass ein römischer Bürger, egal wie heftig sein Vergehen war, nicht gekreuzigt werden durfte. Und wer hing dort? Der Sohn Gottes. In der Krippe von Bethlehem wurde Gottes selbstlose Liebe sichtbar, aber am Kreuz von Golgatha ließ Gott unmissverständlich klar werden, wie sehr sein Herz für dich und mich schlägt. Krippe und Kreuz proklamieren dieselbe selbstlose Liebe Gottes. Und das macht den christlichen Glauben übrigens so einzigartig. Wir verkünden einen Gott, der sich töten lässt. Der Mensch wurde, der sich verletzbar macht. Gott macht sich verletzbar für uns und wie verletzbar Gott sich machte, sehen wir eben am Kreuz. Hier erstrahlt seine Selbstlosigkeit am hellsten und ich will dir sagen, es ist diese Selbstlosigkeit, diese Liebe, die jeder von uns braucht. Wir sind absolut angewiesen auf diese selbstlose Liebe. Weihnachten ist nicht dazu da, dir für ein paar Wochen ein tolles Gefühl zu geben. Weihnachten ist dazu da, um dich daran zu erinnern, dass du Liebe brauchst. Und zwar die Liebe aus der Ewigkeit. Dass du Rettung brauchst. Denn Jesus lebte und starb nicht einfach nur als großes Vorbild für Selbstlosigkeit. Der Vater sandte seinen Sohn, weil er sah, dass wir in einer hoffnungslosen Krise steckten, befallen von einem Virus, der unser Innerstes zerstört. Wir sind ohne Gott gefangen von einem Virus, den wir aus eigener Kraft nicht loswerden können. Und diesen Virus nennt die Bibel ganz einfach Sünde. Ein Virus, das vielleicht unsichtbar ist, so wie ein Virus nun mal ist, aber unser Leben und vor allem unser Herz immer mehr kaputt macht. Und zerstört. Und wir nehmen die Folgen dieses Virus überall wahr. In unserer Gesellschaft, aber auch in unserem persönlichen Leben. In unserem Egoismus, in unserer Unmenschlichkeit, in unseren hasserfüllten Gedanken, in unserer Lieblosigkeit, den Verletzungen. In dem Potenzial, unseren Ehepartner fertig zu machen. Menschen, die im Bild Gottes geschaffen sind, zu verletzen. Überall nehmen wir die Folgen dieses Virus wahr. In der Zerrissenheit und Gebrochenheit unserer Gesellschaft und unserer Familien. Dieses Virus ist nicht einfach nur da. Es bindet, es nimmt gefangen und es zerstört. Und vor allem betrifft dieses Virus unsere Beziehung zu unserem Schöpfer. Die Sünde in uns hat nämlich zu einer furchtbaren Trennung zwischen uns und Gott geführt, der uns voller Liebe für ein Leben mit ihm geschaffen hat. Wir missachten und ignorieren ihn und seinen Willen. Wir wollen selbst Könige sein. Wir wollen selbst auf dem Thron im Himmel sitzen. Wir wollen selbst entscheiden, was gut und böse ist und verehren deswegen nicht Jesus, den König, sondern uns selbst. Und während wir meinen, darin unser Glück gefunden zu haben, haben wir uns durch unsere Trennung von Gott doch in unser größtes Unglück gestürzt. Denn unsere Welt ist schon sehr lange von einem Virus namens Sünde betroffen und für dieses Virus gibt es keine einfache Lösung. Es gibt keine einfache Lösung. Keine fromme Anstrengung, kein soziales Engagement, nichts würde ausreichen, um dieses Virus loszuwerden. Wir sind diesem Virus hoffnungslos ausgeliefert, weil es tief verankert ist in unserem Herzen. Aber Gott gab sich nicht damit zufrieden, einfach nur eine Welt zu schaffen und sie laufen zu lassen. Er entschied sich, uns von der Macht dieses Virus zu befreien. Aus selbstloser Liebe heraus sandte Gott, der Vater, seinen Sohn, um dir und mir Rettung und Hoffnung zu schenken. Und deswegen finde ich so passend, was ein amerikanischer Pastor namens John Piper mal gesagt hat. Weihnachten ist zunächst einmal Anklage. Denn Weihnachten zeigt uns nicht einfach nur, wie sehr Gott uns liebt. Weihnachten zeigt uns, wie verloren wir eigentlich sind. Dass niemand anders als nur der Sohn Gottes selbst kommen musste, um uns zu befreien. Weihnachten ist Anklage. Weihnachten ist erstmal Anklage. Natürlich zeigt uns das auch die Liebe Gottes, aber es ist Anklage, weil das Kind, das da in der Krippe liegt, niemand anders ist als der Sohn Gottes selbst, weil nichts anderes ausreichte als der Sohn Gottes selbst. Und dafür ging er dann ans Kreuz. Dort nahm er unsere Sünde auf sich. Unsere Sünde machten Krippe und Kreuz nämlich notwendig. Jesus nahm sie auf sich und mit seinem Tod bezahlte er diese unendlich große Schuld, die wir uns gegenüber Gott aufgeladen haben. Er nahm unsere Strafe auf sich, die wir hätten tragen müssen. Und an diesem Tag, ungefähr 33 Jahre nach Bethlehem, machte der König des Himmels ein römisches Kreuz zu seinem Thron. Ein römisches Kreuz wurde sein Thron. Ein Thron, den er für dich und mich bestieg. Niemals hat es so eine Erniedrigung gegeben. Niemals so eine Selbstlosigkeit, niemals hat ein Mensch sich so sehr um das Wohl anderer Menschen besorgt. Niemals hat es so ein Mitgefühl gegeben, dass einer, der am Kreuz hängt, für die betet, die ihn auslachen, verspotten, quälen und gekreuzigt haben und sagt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dass der Schöpfer, überleg mal, dass der Schöpfer aller Meere, dass der Schöpfer aller Flüsse und Seen am Kreuz sagt, ich habe Durst. Damit du Freiheit erlebst, ließ er sich gefangen nehmen. Damit du Segen erlebst, wurde er zum Fluch. Damit du Liebe erlebst, wurde er gehasst. Damit du Licht siehst, umgab ihn die Dunkelheit am Kreuz. Weihnachten hat niemanden so viel gekostet wie Gott selbst. Der Vater sandte seinen Sohn, riss ihn von seinem Herzen los, um unsere Herzen zu gewinnen. So sehr liebte Gott dich und mich, dass er bereit war, diese Kosten zu tragen. So selbstlos gab sich Jesus hin. Und ich hoffe so sehr, dass du diese Liebe kennst, dass du sie siehst und dass du sie annimmst für dich persönlich. Dass es diese selbstlose Liebe ist, die dich rettet aus der Finsternis, die unsere Herzen ohne Gott bestimmt, aus der Bindung unserer Sünde, die uns zerstört und versklavt. Es ist diese Liebe, die du brauchst. Gott wartete nicht darauf, dass wir aus eigener Kraft oder mit Hilfe besonderer Frömmigkeit zu ihm hochkommen. Er kam herab, um uns zu sich zu heben. Und wegen dem, was Paulus hier an dieser Stelle sagt, bin ich fest davon überzeugt, dass der christliche Glaube ganz anders ist und die Kraft und das Potenzial hat, unsere Welt, ich sag's mal, zu retten. Und echten Frieden und Zusammenhalt stiften. Es gibt ja kaum etwas, worüber wir so viel reden wie über Weltfrieden und Zusammenhalt als Menschen. Unser Lied zeigt uns, dass der christliche Glaube uns dazu bringt, unsere Mitmenschen höher zu achten als uns selbst und ihnen hingebungsvoll zu dienen, auch wenn sie anders denken oder anders sind als ich. Ja, der Kontext unseres Liedes, den kennt ihr bestimmt, der dreht sich genau darum, dass wir diese Haltung, diese Selbstlosigkeit von Jesus übernehmen sollen für uns und ausleben sollen im Alltag. Die Botschaft von Weihnachten und vom Kreuz hat die Macht und die Kraft, Menschen aus diesem Strudel von Egoismus und Selbstbezogenheit zu retten, weil er uns die Augen öffnet füreinander, weil er uns dazu auffordert, auf den anderen zu schauen, bevor wir auf uns selbst schauen. Warum? Weil im Herzen des christlichen Glaubens ein Mann steht, der für seine Feinde stirbt und um Vergebung für sie bittet, während er für sie stirbt. Und das kann uns nicht unberührt lassen. Das muss uns verändern. Und wisst ihr, ich finde es spannend, wenn wir uns den Kontext von Philipper 2, 5 bis 11 anschauen. Da sagt Paulus genau das zu dieser Gemeinde. Ich möchte, dass ihr diese Haltung, die Jesus hatte am Kreuz und in seiner Erniedrigung, dass ihr sie lebt in eurer Gemeinde. Dass ihr sie untereinander lebt. Und das ist eine Herausforderung für uns Christen. Wir sollten diese Haltung übernehmen. Und vielleicht ist das mal eine Hausaufgabe für dich und mich. Was macht Weihnachten mit deinem Herzen? Was macht Weihnachten mit der Art und Weise, wie du mit deinem Ehepartner umgehst? Was macht Weihnachten mit der Art und Weise, wie du mit deinem Bruder, deiner Schwester in deiner Gemeinde umgehst? Wenn die Krippe nicht dazu führt, dass du mehr nach Frieden trachtest, dass du dich nach Vergebung und Versöhnung sehnst, wenn die Krippe nicht dazu führt, dass du dich dafür einsetzt, dass eine Einheit besteht in deiner Ortsgemeinde und in deiner Ehe, in deiner Familie, dann hast du Weihnachten nicht gut genug verstanden. Dann ist die Krippe nicht in dein Herz gerutscht. Denn die Krippe zeigt uns einen König, der bereit war, sich zu erniedrigen für uns, sich unter uns zu stellen, nicht an sich selbst zu denken, sondern an den anderen. Weihnachten verändert. Weihnachten macht etwas mit unserem Herzen, wenn wir es zulassen. Das Kreuz von Golgatha verändert unsere Herzen, wenn wir diesen König und seine selbstlose Liebe einmal wirklich in unser Leben sprechen lassen. Wenn wir aufhören, uns selbst auf den Thron unseres kleinen Universums zu setzen, sondern ihn allein, denn er allein verdient diesen Thron. Und darum geht es auch in der letzten Strophe dieses Liedes. Ja? Wir haben himmlische Selbstlosigkeit gesehen, göttliches Herabsteigen und das dritte ist königliche Ehre. Ja, auf diese unglaubliche Erniedrigung folgt in der dritten Strophe königliche Ehre. Schaut mal, was hier steht. Vers 9. Deshalb hat Gott ihn so unvergleichlich hoch erhöht und ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist, damit sich in diesem Namen alle Knie beugen werden, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, Krippe und Kreuz haben nicht das letzte Wort. Seine Erniedrigung war nicht das letzte Wort. Hier in der dritten Strophe ändert sich das Bild radikal. Das kleine Kind in der Krippe, der blutende Mann am Kreuz, steht plötzlich im Mittelpunkt von universeller Anbetung. Alle Knie beugen sich vor ihm. Alle Zungen bekennen, dass er König ist, dass er Kyrios ist, Herr. Keiner wird hier ausgenommen. Es sind alle, steht hier, alle. Und das ist wieder ein Blick nach vorne, in die ewige Zukunft. Eben nicht mehr zurück, sondern nach vorne, wo Jesus, der Sohn Gottes, für immer erhoben und angebetet wird. Diese dritte Strophe wird niemals enden. Sie wird niemals enden. Bis in alle Ewigkeit wird König Jesus die Anbetung bekommen, die er verdient. Der erste Thron, den er wählte, war eine Krippe. Der zweite Thron, den er wählte, war ein Kreuz. Aber jetzt, in diesem Moment, jetzt schon, wo noch so viele Menschen ihn nicht als König anerkennen, hat er einen Thron eingenommen, der alles andere überragt und von dem er auch nicht mehr heruntersteigen wird. Es ist sein Thron und er gehört ihm ganz allein. Er regiert. Und ich glaube, dass es vor allem diese dritte Strophe ist, die wahrscheinlich den Großteil unserer, vor allem säkularen westlichen Kultur, heftig herausfordert. Und das merken wir in unseren Tagen wieder ganz deutlich. Dieses Weihnachtslied fordert uns heraus. Es fordert uns heraus, weil es uns einen Jesus zeigt, der von uns möchte, dass wir ihn als König und Herrn anerkennen. Das kleine Baby in der Krippe hat einen riesigen Anspruch. Und das ist herausfordernd. Gerade für unsere Zeit, in der individuelle Freiheit und Selbstbestimmung als höchste, unantastbare Werte gefeiert werden. Ja? Auf dem Berliner Stadtschloss, das ja rekonstruiert wurde, wurde 2020 auch der Bibeltext rekonstruiert, der sich an der Kuppel befindet. Und dort gibt es eine Kombination aus Apostelgeschichte 4 und unserem Text. Und dort heißt es, es ist in keinem anderen Heil als in diesem Namen. Denn in dem Namen Jesu zur Ehre Gottes, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle Knie derer, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Das Humboldt-Forum, das dort residiert in dieser Schlosskirche, hat sich davon distanziert. Und unser Kulturbeauftragte der Bundesregierung möchte diesen Text verhüllen lassen. Weil es nicht passt in unsere Zeit. Da ist ein Anspruch auf unser Leben. Da ist ein König, der sich nicht damit einfach zufrieden gibt, dass wir ihn für 4 Wochen im Jahr als kleines Baby feiern. Da ist es ein König, der sagt, ja, ich liebe dich von ganzem Herzen, aber ich bin der einzige König, der Gutes für dein Herz. Ich bin der einzige König, der Gutes für dein Herz. Und das fordert uns heraus, weil dann gibt es einen König, einen Jesus, dem es eben nicht egal ist, wie wir leben. Der möchte, dass wir für ihn leben und mit ihm leben. Und nicht, weil er herrschsüchtig ist, sondern weiß, dass er allein gut für unser Herz ist. Er allein, weil unsere Herzen auf ihn hingeschaffen sind. Jeder Mensch wird Jesus, das Kind aus der Krippe, den Mann am Kreuz, als König eines Tages anerkennen. Ausnahmslos jeder Mensch wird sich eines Tages vor diesem König beugen. Die Frage ist nur, wann wird das passieren? Entweder du wirst das in diesem Leben tun und es wird die beste Entscheidung sein, die du treffen kannst. Oder du wirst es am Ende tun, wenn Jesus wiederkommt. Und für dich wird die erste Begegnung mit diesem König keine schöne sein. Und deswegen hoffe ich so sehr, dass du, wie Paul Gerhardt sagen kannst, ich stehe an deiner Krippe hier. Jesus, du mein Leben. Weihnachten zielt nämlich genau darauf ab, dass du das erkennst, dass dieses Kind in der Krippe mehr ist als einfach nur ein Baby. Das ist der König des Universums, ist der König der Ewigkeit, der herabgestiegen ist, um dich zu Gott zu heben. Und deshalb wünsche ich dir und mir, dass dieses Weihnachtslied etwas mit unserem Herzen macht, dass es uns zum Nachdenken bringt über die selbstlose Liebe von Jesus Christus, dass es uns dazu bringt, mit vielen Millionen von Menschen jetzt schon zu bekennen, siehe, da ist unser Gott, da in der Krippe, da am Kreuz und eines Tages auf dem Thron bis in alle Ewigkeit. Gott segne dich. Amen.